What do we got over here? A cup of Hades? A cup of Hades?
Ihr hört Kappa Haters, euer Wrestling-Podcast seit 2017. Es begrüßen euch die Four Horsemen, Marco, Dennis, Taco und Thomas.
Das war wirklich
Wir werden immer assoziiert.
Ich habe auch das Gefühl. Egal, wir fangen an. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Kappa Haters. An der Art, wie ich es anmoderiere, merkt ihr, ich habe wieder nicht geguckt, welche Ausgabe es war. Macht aber nichts, ich bin nicht allein, bei mir ist der Thomas. Hallo.
Hallo zusammen und ihr könnt ja die Folgennummer eh im Folgentitel sehen. Also von daher, lass uns keine Zeit verlieren, würde ich fast sagen. Wir haben echt wieder ein geiles Wrestling-Wochenende hinter uns und darauf kommt's an.
Genau, die wichtigsten Sachen kennt ihr eh alle schon, aber wir wollen trotzdem noch mal durchgehen, weil es das einfach auch wert ist und auch weil wir dran sind. Aber vorneweg, wie geht's dir denn?
Ich habe einen interessanten Arbeitstag hinter mir mit viel Online-Fortbildung und Online-Einführung ins bremische Schulsystem. Ich habe den ganzen Tag geredet und ich hoffe, der Knoten in der Zunge löst sich noch ein bisschen, dass hier die Silben locker flockig mir von den Lippen entspringen hinein ins Mikrofon. Also ich bin wrestlingmäßig on fire total und privat eigentlich ein bisschen überarbeitet gerade, aber das legt sich wieder. Das Schuljahr gleitet ja auch so langsam dahin und dann wird in den nächsten Tagen alles wieder ein bisschen entspannter.
Das klingt doch nicht schlecht.
Jo, ganz genau. Wetter ist für Bremen auch noch ganz in Ordnung, kann man schön noch ein bisschen draußen sitzen, was wir in letzter Zeit sehr viel gemacht haben. Auch das erste Mal wieder mit ein paar Menschen, das war ganz interessant, also schön mit Menschen im Garten sitzen. Man gewöhnt sich langsam wieder an ein bisschen Normalität mit Abstand und frischer Luft.
Das ist ganz angenehm, das kann ich so bestätigen. Ist bei mir auch so, mein Balkon liegt sehr gut in der Sonne. Das heißt, ich konnte gestern Nachmittag glatt noch mal ein Stündchen in der Sonne vor mich hin schlummern. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Und das nimmt man gerade nach diesem etwas mäßigen Sommer gerne mit.
Sehr gut. Bevor ich dann noch frage, wie es dir sonst geht, noch ein kleiner technischer Hinweis, dass ich jetzt eigentlich normalerweise meinen kleinen Sohn betreuen würde. Aber da haben wir einen kleinen Babysitter, aber dennoch, ich glaube, er wird angehender Wrestler, zumindest so im Promos halten, im Dirt Talk und beziehungsweise Trash Talk und rumschreien und Wrestling Moves machen, ist ja mit seinen 2 Jahren schon sehr gut. Wenn es also im Hintergrund hier mal ein bisschen kreischt und laut wird und an die Tür poltert, dann ignoriere ich das einfach und lasse es den Babysitter machen. Aber nicht, dass ihr euch wundert.
Wozu hat man den denn?
Richtig, genau. Wie geht es denn dir, lieber Dennis?
Mir geht's auch gut. Es war ein relativ entspanntes Wochenende diesmal und das merkt man dann jetzt, dass man doch entspannter in die Woche startet. Mein neues Objektiv ist gestern angekommen und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren so richtig. Aber ja, das sind so die großen Highlights. Man sieht, so viel ist nicht los, aber immerhin ein bisschen was. Ich will ans Meer.
Das ist auch eine gute Idee. Der Reisefreund und der Fotonerd in mir fühlen mit dir.
Ja, das trifft ja beides. Apropos, hat überhaupt nichts mit apropos zu tun, aber es ist immer eine gute Überleitung. Happy Birthday, Marco.
Ja.
Während wir aufnehmen, hat er noch Geburtstag. Wenn ihr das hört, seid ihr zu spät dran und solltet euch dringend was schämen.
Richtig, folgt ihm auf Twitter zum Beispiel, da kriegt man dezente Hinweise, wann der Geburtstag ist.
Stimmt, der redet praktisch nicht drüber. Apropos mein Geburtstag, das mal als Insider aus einer anderen Sendung unterzubringen.
Genau, also das hier ist ein kleines Geburtstagsgeschenk auch vielleicht für Marco. Wir nehmen im besten Sinne eine ganz tolle Folge für dich auf, wenn du das hier im Schnitt hörst, der nach deinem Geburtstag stattfinden wird. Also schöne Grüße, wir denken an dich und ich glaube, wir freuen uns mit dir und sagen an dieser Stelle nicht zu viel, dass ich glaube, wir alle drei, also du im Geiste hier dabei, den letzten AEW-Pay-Per-View total abfeiern.
Ja, das wissen wir. Wir haben jemanden nicht erwähnt, gute Besserung, Taco, aber der fällt offensichtlich auch nicht unter die Kategorie, feiert es voll ab, der scheint nicht so begeistert zu sein. Der ist aber heute auch ein bisschen kränklich, deswegen gute Besserung und du giltst hiermit als entschuldigt.
Richtig. Manche nennen es krank, manche nennen es unliebsame Stimmen vor der Aufnahme ausgeschaltet vielleicht.
Also, ja, sein Kühlschrank ist kaputt.
Richtig. Wer da wohl seine Finger im Spiel hatte, zum Glück wohnt Taco ja anscheinend nicht ganz so weit weg von mir. Ich weiß aber nichts mehr. Ich darf nichts ohne meinen Anwalt, sage ich lieber nichts mehr.
Richtig, wir wissen alle nicht, wo er wohnt und wie man es schafft, das Kabel so durchzuschneiden, dass es aussieht, als wäre es noch zusammenhängt. Genau. Keine Ahnung, wie das passiert. Gott, wenn das jetzt wirklich stimmt, habe ich ein Problem. Aber bis dahin ist es ein guter Gag.
So sieht's aus. Für gute Gags sind wir ja bekannt.
Ja, genau. ja, fällt mir gleich auch einer ein. Also gleich im Sinne von später. Ich würde sagen, da uns offensichtlich wirklich nichts Sinnvolles einfällt, starten wir mal langsam in die Show. Und da wir mit All Out anfangen, bist du der Chef im Ring und ich gebe meinen wahnsinnig klugen Senf dazu.
So machen wir es. Ihr habt ja vielleicht schon wahrgenommen, dass wir auf Patreon eine kleine Vorbesprechung gemacht habe. Und ich bin da die Matchcard so ein paar Tage vorm Pay-Per-View durchgegangen und ich habe ja im Vorfeld alles mitgenommen. Jede Dynamite, jede Rampage, jeden YouTube-Schnipsel, jedes Backstage-Segment oder jede Fanaufnahme, wo Punk noch zu sehen war, der sozusagen außerhalb der TV-Shows noch was im Ring gesagt hat. Und ich habe mir die Matchcard angeguckt und ich dachte so, ja okay, das ist ein Match und dann ist noch ein Match und dann kommt noch ein Match. Witzigerweise war ich 3-4 Tage vorher überhaupt nicht gehypt, aber dann habe ich das Ding angemacht, sogar auch ein bisschen mit dem Buy-In von All Out, der kostenlosen Pre-Show. Und irgendwie, um das schon mal ein bisschen vorweg zu sagen, hat mich das einigermaßen reingesogen in seinen Bann, dieser Pay-Per-View, und bin da ganz freudig, jetzt drüber zu reden. Dennis, hast du denn den Buy-In gesehen, das 10-Man-Tag-Team-Match?
Nee, den habe ich tatsächlich nicht geschafft zu gucken. Ich stelle jetzt auch gerade erst fest, dass es ihn gab, um ehrlich zu sein. Ich hatte nur was davon gehört, wollte ihn noch gucken, habe es aber dann verpennt und bin froh, dass du mir jetzt erzählst, wie es war.
Richtig, weil ich habe das natürlich geguckt. Ich gucke den Scheiß natürlich für euch gerne auch mit. Also nochmal kurz vorweg, es war ja ein Match geplant, Pac gegen Andrade. Das musste ausfallen, weil es von Pac Einreiseschwierigkeiten gab. Also hat man das eigentlich für die Pre-Show geplante, das Casino Tag, nee, das Casino, oh, ich habe was von Knoten in der Zunge vorhin gesagt, die ist jetzt da. Also, das für die Pre-Show angekündigte Match, die Casino Battle Royale, wurde also in die Main-Show gehievt und deswegen wurde noch relativ kurzfristig ein 10-Man-Tag-Team-Match auf die Card gehoben. Die Best Friends, Chuck Taylor, Wheeler Utah und Orange Cassidy zusammen mit Jurassic Express, bestehend aus Jungle Boy und Luchasaurus, haben gegen das Hardy Family Office, bestehend aus Matt Hardy, The Hybrid 2, Jack Evans und Angelico und Private Party, bestehend aus Isaiah Cassidy und Mark Keen, haben sie gekämpft und die guten Heels, die Best Friends und Jurassic Express haben natürlich gewonnen. So, das Match war wie zu erwarten. Tag Team Action, Flips, Spots, Sprünge, ein paar nette Aktionen, wieder ein, zwei Sachen, wo man denkt, oh, das habe ich aber so auch irgendwie noch nicht gesehen. Knappe 10 Minuten Unterhaltung, kann man sich angucken, war jetzt aber, glaube ich, auch das aus der Not geborene Match, was man da erwarten konnte. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, hätte ich gesagt. Soweit. Das Match.
Zum nächsten kann ich dann auch was sagen.
Ja.
Ist nicht so in der Luft.
Genau. Die Show startete und zwar mit dem AEW TNT Championship Match. Miro trat gegen Eddie Kingston an und Miro konnte auch den lieben Eddie am Ende besiegen. Genau, mit Pin nach einem Superkick. Knappe 14 Minuten haben die beiden sich das ordentlich, also haben die beiden sich ordentlich vermöbelt und am Anfang dachte ich, oh, was wird das denn? Und ich fand das gut. Wie fandst du das?
Ja, genau. Ich bin genauso wie du daran gegangen, weil ich dachte so, naja, beide sind jetzt nicht die Monster-Techniker, aber die haben echt eine gute Show draus gemacht. Das Match war hart, das war zu erwarten. Aber das haben sie auch wirklich sehr, sehr gut durchgezogen. Also es hat mir echt gut gefallen und war ein wahnsinnig guter Einstieg in die Show.
Richtig. Und vor allen Dingen schon fast ein bisschen ungewohnt, weil die normalen Weeklies fangen ja immer mit so Flippy, Spot, auch so die eigentlich auch manchmal so ein paar Superstar-Matches. Die starten ja mit Matches, die bei anderen das Main-Event sind in den Weeklies. Hier natürlich haben wir einen Midcard-Titel, das dürfen wir nicht vergessen. Miro wird gut und stark dargestellt. Das war eigentlich genau richtig, weil Miro sonst eigentlich immer nur so Squash-Matches kriegt und Eddie Kingston, der kann halt einstecken wie Sau. Der ist im Ring zwar ein Mehlsack ohne Ende, aber der lässt sich verprügeln ohne Ende und dadurch haben die eigentlich eine ganz gute Match-Chemie für mich hingekriegt. Das fand ich echt beachtlich, hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich war auch der Meinung, dass es eigentlich Zeit wird, Miro den Titel abzunehmen. Und das Match hat es auch immer wieder hergegeben, dass man dachte, ach cool, jetzt passiert's und dann passiert's eben doch nicht. Und der verteidigt den Titel. Und das finde ich auch ganz spannend, dass die Titel da doch immer relativ lange an den Leuten bleiben und nicht so im Wechsel durch die Gegend flippen. Das mag ich sehr gerne, weil das dem Titel dann noch eine gewisse Wichtigkeit gibt. Und deswegen ist das schon richtig.
Richtig, auch vor allen Dingen haben sie es glaubhaft hingekriegt, dass auch ich dachte, na, so ein Eddie Kingston, eigentlich, nee, das ist nicht das Richtige für ihn, aber eigentlich, ja, jetzt könnte er auch bis drei durchzählen, der Ref, aber gut, Miro wird weiter aufgebaut, Eddie Kingston kam stark rüber in dem Match und von daher beide gewonnen und ein guter Opener, ganz einfaches, nettes Wrestling und ich würde sagen, so ging es weiter, hier kommen vor allen Dingen unsere Fans von New Japan auf ihre Kosten. Ich glaube, John Moxley erfüllt sich so ein bisschen so einen feuchten Traum. Einmal gegen die New Japan All-Stars und All-Time-Favorites. Einmal sich gegen alle durchzuwresteln. Er trat an gegen Satoshi Kojima. Also unter uns, ich dachte eigentlich, Kojima ist immer irgendein Videospielprogrammierer. Aber
ist er wahrscheinlich auch. Es gibt wahrscheinlich auch da eine Verschwörung, eine Kojima-Verschwörung.
Das glaube ich auch.
Wer die nicht kennt, guckt sich bitte die Game-2-Folge zu dem Thema an. Es ist fantastisch, was Leute im Internet machen.
Das auf jeden Fall. Das kenne ich auch nicht, also habe ich nach der Aufnahme auch noch was zu tun.
Okay, ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Ja. Hat überhaupt nichts mit Wrestling zu tun. Aber es wird jetzt bald ein Spiel rauskommen, dessen Namen ich natürlich verpasst habe, bei dem man mit ein bisschen Mühe ganz viele Wege zu Kojima finden kann. Ah. Und es ist ein Studio, das riesige Ressourcen zu haben scheint, hat aber noch nie was rausgebracht. Und es sitzt in Leiden, in den Niederlanden sitzt dieses Studio und ausgerechnet in Leiden war Kojima letztens zu Besuch und Leiden, ich kenne Leiden, mein Kumpel wohnt da, da ist wirklich nicht viel und das ist schon sehr, sehr lustig. Und wenn man die Adresse dieses Studios in Leiden eingibt, dann ist da gar kein Studio und von da aus wird es nur noch abgefahrener. Guckt euch das an, das hat Trant in einem Video aufbereitet, das ist wahnsinnig witzig. Aluhut Trant.
Ah, okay. Ja, spannend. Also Kojima, jetzt werden sich alle New Japan's Fans da draußen an den Kopf fassen und sagen, wie kann er das nur alles nicht wissen und das ist doch alles so bedeutsam und großartig. Da muss ich aber sagen, New Japan, außer einmal Wrestle Kingdom im Jahr, verfolge ich das gar nicht so. Ich weiß nur, dass Kojima über 50 ist. Das finde ich sehr beachtlich, weil so sieht er überhaupt nicht aus und so bewegt er sich auch nicht. Und anscheinend eine japanische Wrestling-Legende. Und John Moxley, wie gesagt, will anscheinend gerade gegen all diese Legenden antreten. Es war auch ein einfach gutes Wrestling-Match für mich. Die beiden haben sich mit verschiedenen Moves versucht, irgendwie natürlich irgendwie den anderen, naja, das klingt natürlich jetzt blöd, aber sie haben eben so ihr normales Moveset genommen. Es war nichts Außergewöhnliches, es war keine intensive Schlacht, es war ein gutes Wrestling-Match. Und Moxley konnte am Ende gewinnen. Was hast du von dem Match erwartet und was hast du bekommen?
Ich habe dasselbe Problem wie du. Ich kenne mich in New Japan wenig bis gar nicht aus. Na und dafür weiß ich, wer die Tore beim Wolfsburg-Sieg über Bayern München in der Meisterschaftssaison geschossen hat. Also ihr könnt mir gar nichts. Deswegen war ich gespannt. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass jetzt diese New Japan-Verbindung eher doch wieder zu AEW geht, wo es ja zwischenzeitlich Gerüchte gab, dass es eine Verbindung zwischen der WWE und New Japan geben würde. Es war ja zwischenzeitlich, wurde auch ein WWE Japan Studio aufgemacht, das wurde übrigens letzte Woche wieder geschlossen. Also dieses Forbidden Door wurde abgebaut und in den Schredder geworfen. Und ich freue mich dadurch halt einfach auch mal wieder Leute kennenzulernen, die offensichtlich wirkliche Legenden sind, die mir aber nichts sagen.
Ja.
Und deswegen bin ich froh, solche Matches wie Satoshi Kojima zu sehen. Oder wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwann irgendwer von New Japan zu AEW, den man noch nie gesehen hat, der aber offensichtlich eine Legende ist.
Richtig, nämlich genau eine Minute später. Also, Moxley gewinnt das Match und die Forbidden Door öffnet sich ein weiteres Mal und Minoru Suzuki kommt eben raus und ebenso eine Mixed Martial Arts Wrestling-Legende, anscheinend auch wirklich ein harter Hund. Über 50 Kämpfe, was ich mir noch so schnell anlesen konnte, 30 Siege, also schon sehr erfolgreich, viel gekämpft und nimmt das Ganze auch anscheinend körperlich sehr ernst. Also wer ihn nicht richtig schlägt, der verkackt. Also man muss anscheinend, wenn man gegen ihn antritt, auch schon richtig zuschlagen, sonst wird man im Ring einfach von ihm nicht respektiert. Und dieses Match findet in der nächsten Ausgabe von Dynamite statt. Also Mittwoch sehen wir das Ganze. Finde ich sehr beachtlich, dass das so schnell gleich weitergeht.
Da bin ich auch gespannt, was die beiden für ein Match machen, weil Moxley ist sich ja auch für nichts zu schade. Das kann schon krass werden. Und zu Minoru Suzuki noch, der sieht tatsächlich so alt aus wie er ist, wenn nicht sogar ein bisschen älter.
Richtig, aber faszinierend finde ich auch hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, diese Crowd, also das Team wurde eingespielt und es wurde gejubelt und anscheinend gibt es dann im Titelsong von ihm auch noch eine Stelle, wo man was mitgrölt und das hat man irgendwie anscheinend gehört. Also die Leute wussten, wer da rauskommt und wussten irgendwie, was man da macht.
Das stimmt, das, jetzt wo du das sagst, fällt mir das auch wieder ein, dass ich auch dachte so, okay, warum könnt ihr das mitsingen? Das
ist ja komisch. Ja, richtig.
Wie gesagt, ich weiß dafür die Torschützen. Mach weiter, ich red nicht um Kopf und Kragen.
Genau, und das dritte Match des Abends fand statt und wir bekamen hier das nächste Titelmatch, nämlich um den Champion-Titel der Frauen, und zwar Dr. Britt Baker, trat gegen das Alien Chris Stratlander an. Chris Stratlander auch over wie Sau. Irgendwie hängt ein bisschen gerade mit den Best Friends rum. Orange Cassidy war natürlich dementsprechend auch mit dabei. Stratlander wird auch gerne immer aufgrund ihrer ganzen Botches, die man so ab und an sieht, kritisiert. Das ist mir jetzt hier gar nicht so doll aufgefallen. Es gab eine Aktion vom Top Rope, wo ich dachte, oh nein, das kann die Stratlander, da packt sie die Baker nicht richtig. Aber wie sollte es auch hier anders sein? Unsere Zahnärztin der Herzen wrestelt sich durch das Alien durch und gewinnt hier via Submission im Lockjaw und bleibt weiter Titelträgerin.
So. Aber das, finde ich, war tatsächlich mal ein wirklich gutes Damenmatch bei AEW.
Ja.
Da meckere ich ja gerne ein bisschen rum. Hier habe ich nichts zu meckern. Selbst Chris Stratlander fand ich wirklich gut. Ja, klar, hier ein paar Botches, aber hey, in der Woche vorher hat Nia Jax gekämpft. Also ich war einiges gewohnt, das läuft schon.
Richtig, genau. AEW hat ja auch seine eigene Nia Jax mit Nyla Rose. Das liegt auch phonetisch nicht so weit davon entfernt. Da geht es auch manchmal übel zur Sache. Jetzt stelle ich natürlich eine fiese Frage an den Mann, der sich mit Wolfsburgs Turn auskennt. Ist dir in diesem Match was aufgefallen an Moves oder so im Bereich des Endes?
Nee, jetzt wo du es so sagst, nicht. Aber wahrscheinlich haben die irgendeine Verbindung zu wahrscheinlich einem Ehemann der Beteiligten gezogen,
aber,
die ich nicht gemerkt habe.
Aber natürlich, es gab doch ein
bin ich gut.
Du bist so gut, ich vertraue total auf dich. Also, es gab ein Pittsburgh Sunrise. Kein Panama Sunrise, sondern ein Pittsburgh Sunrise vom Top Rope. Also eine Anspielung auf einen gewissen Herrn Adam Cole.
Der ist ja tot.
Baby. Richtig, tot Baby. Also das ist bei diesem Match noch ein bisschen beachtenswert. Ansonsten fand ich das bis dahin eigentlich alles sehr erfrischend. Man sieht Wrestler, die man nicht täglich sieht. Man sieht Match-Ansetzungen, von denen man denkt, absolutes Mid-Card, belangloses Zeug, das überrascht. Und auch Britt Baker, die ja sonst auch immer gerne mal durch Eingriffe von außen irgendwie mit viel Trubel im Match und Ablenkung gewinnt, hat hier eigentlich auch eigentlich ein ziemlich straightes Match abgeliefert. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt mega drin im Pay-Per-View und habe mich echt drauf gefreut, wie es weitergeht. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, da kann ich mitziehen. Und als ich dann gesehen habe, was das nächste Match ist, dachte ich so, okay, jetzt wird es irre. Und das ist es dann auch geworden.
Mega irre. Denn nämlich das Tag-Team-Titelmatch stand an im Steel Cage. Und da habe ich im Vorfeld das Schlimmste befürchtet. Aber fangen wir erstmal an. Die Lucha Brothers gewannen gegen die Young Bucks. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Young Bucks, die einfach mega Heels. Sie haben nicht einfach nur Heel-Heat gezogen, sie haben wirklich abartige Heat gezogen. Man konnte diese Spacken einfach nicht mehr sehen und ertragen. Es war nicht einfach, dass sie böse oder gemein oder fies waren. Die waren wirklich richtig scheiße. Die haben genervt.
Ist das nicht fantastisch?
Ja, die haben genervt ohne Ende. Und das haben die so gut gemacht und die haben das so gut gespielt, dass man die so überhaupt nicht mehr abkonnte. Ich fand's großartig. Ich habe sie da in ihren Rollen total gefeiert.
Ja, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Die waren ja vor einem halben Jahr waren sie noch die Top-Babyfaces im Endeffekt und die haben in so kurzer Zeit das Ding so gedreht. Das ist schon wirklich stark. Und das Match, also erstmal, was war denn das für ein Steel Cage? Der war ja irrsinnig hoch.
Ja, richtig. Was ich mich da gefragt habe oder was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, bei AEW ist zwischen dem Ring und dem Käfig ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig Platz. Ich hatte das Gefühl, bei der WWE ist da entweder richtig viel Platz, dass man auch um den Ring rumlaufen kann, oder der Käfig schließt im Grunde mit dem Apron ab. Da sind mir die Leute, fallen mir da irgendwie immer viel zu sehr, viel zu gefährlich irgendwie zwischen Ring und Käfig und stecken da teilweise auch immer ein bisschen fest. Das mag ich immer nicht so gerne sehen. Das bereitet mir irgendwie beim Zusehen immer so ein bisschen Schmerzen.
Ja.
Ja,
das ist auch kurzer Side-Fact. Ich habe die Oral Sessions mit René Paquette und CM Punk gehört. Und er hatte auch erzählt, als er diesen Käfig gesehen hat, ist er zu den Lucha Brothers gegangen und hat gesagt, Leute, passt auf euch auf.
Ja, und er hat gesagt, Recht.
Das macht er nicht oft, aber Leute, passt auf euch auf.
Also rollen wir das Match mal ein bisschen auf, weil das ist wirklich so ein fantastisches Match gewesen. Über 20 Minuten ging das Ganze. Die Geschichte im Vorfeld hat mich überhaupt nicht gepackt. Die Young Bucks, ja, nerven, immer das Gleiche, immer Eingriff um Eingriff, immer kommen die Good Brothers, immer macht Don Callis irgendwas, Kenny Omega kommt rein und wirft nochmal einen Stuhl in den Ring, irgendjemand lenkt den Referee ab. Das hat alles am Ende doll genervt. Da haben sie ihren Job gut gemacht, aber es nervte halt. Jetzt eben die Ansage im Steel Cage und in der letzten was war das? Dynamite oder Rampage-Folge? Gab es ja auch noch die Geschichte, Don Callis hat den Schlüssel für den Steel Cage-Steuerraum geklaut und der Käfig wurde ja schon in der Weekly runtergefahren und ich war mir so sicher, dass die den Käfig entweder hochfahren und irgendjemand greift ein und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet.
Ja, genau so ging es mir auch, gerade weil sie ja auch dieses Herunterfahren des Käfigs von Don Callis gesteuert in der Weekly vorher thematisiert haben.
Genau, jetzt, und, ich hab den Wrestler im Hintergrund angekündigt, da ist er wird yeah. gleich wieder abgeholt. Genau, also weil es eben thematisiert wurde, habe ich auch eben wirklich damit gerechnet. So, die Eskorte kommt gerade. Schauen wir mal, was hier...
Ritalin im Nacken.
So, tschüss.
Genau,
hier werden im Hintergrund Kinder gequält. Okay, ich habe also das Schlimmste befürchtet und es gab ein Match und was wir so ja auch schon eigentlich ab und zu gesehen haben, so vom Stil her, wie die beiden Charaktere miteinander, also wie diese beiden unterschiedlichen Tag-Team-Charaktere miteinander umgehen, aber sie haben es nochmal wieder so frisch und so intensiv und so kreativ gemacht, dass ich voll drin war und ich habe wirklich alles geglaubt. Ich habe jeden Nearfall geglaubt, ich habe jede Aktion abgekauft, ich habe die Intensität abgekauft. Also es gab Spots, die kann man gar nicht großartig beschreiben. Der Käfig wurde benutzt, Phoenix sprang auf Seil, sprang dann gegen den Käfig, um dann von dort aus sich nochmal Schwung aufzunehmen und gegen einen der Bugs zu springen. Es gab Canadian Destroyers vom Top Rope. Es gab harte Aktionen. Es gab einen Schuh, der mit Reißzwecken bestückt war, der in den Ring reingeworfen wurde. Es gab Blut. Penta hat irgendwann so krass geblutet, wo ich dachte, ach du Scheiße, das kann doch so nicht geplant sein. Also der hat irgendwann Blut gespuckt. Der sah völlig fertig aus. Also die haben sich überhaupt nichts geschenkt.
Nee, aber das war halt auch eine Härte. Ich fand, also es wirkt, war halt nicht wie früher dieses, oh, er läuft jetzt gegen den Pfosten und wir wollten Blut haben, dann blutet er jetzt, sondern es war halt in die Storyline eingebaut. Und dann finde ich es immer nicht ganz so schlimm, sondern passender halt durch diesen, um ehrlich zu sein, wirklich dummen Schuh mit Reißzwecken dran, aber egal. Das hat diesem Match noch was gegeben. Und weil sie dann halt auch noch, ich denke, das wird auch zusammenhängen, weil ihnen aufgefallen ist, naja, wenn die beiden am Kopf bluten, dann sieht das ja kein Mensch, die tragen ja Masken. Ja. Also gab es zwischendurch noch kurz die Szene, wo sie versucht haben, die Masken aufzureißen, damit man halt ein bisschen mehr von dem Blut sehen konnte. Und war aber gut, hat völlig gepasst, weil es ja auch so eine respektlose Aktion ist, weil ja diese Masken von den Luchadors halt so heilig ist. Und deswegen hat das da sehr, sehr gut hingepasst. Ich liebe die Lucha Brothers eh, ich finde die fantastisch gut und bin richtig froh, dass sie den Titel haben.
Jo. Total. Also wer sich das Match nochmal irgendwann irgendwie angucken will, das bot wirklich alles an High-Flying-Spots, an brutalen Spots, ist auch Choreografien und das Match wurde immer wieder unterhaltsam aufgelockert. Also das sah man auch schon öfter. Irgendwann gab es bei so Tag-Team-Aktionen eben was, wo denn die Young Bucks ausgewichen sind und dann haben sich die Lucha Brothers gegenseitig getreten. Das Ganze wurde dann irgendwann gespiegelt, dass die Young Bucks sich gegenseitig getreten haben. Und so gab es immer wieder Aktionen im Match, die sich immer wiederholt, gespiegelt, weiterentwickelt haben. Und das hat mir echt gut gefallen.
Ich mochte auch, es gab eine Szene, da hatte jeweils einer den Gegner, also ein Gegner irgendwie zwischen den beiden für eine Powerbomb oder so. Dann haben sich die beiden, die standen halt so angeguckt und haben sich dann böse angeguckt, während beide eine Powerbomb mit dem anderen gemacht haben.
Richtig.
Das sind halt so kleine Momente, die halt so ein Match noch viel besser wirken lassen.
Genau, und vor allen Dingen waren es die älteren Brüder. Also ich frage mich nicht, welcher der Young Bucks, aber es war eben Penta als älterer Bruder und der ältere von den Young Bucks hatten eben jeweils den jüngeren des anderen Teams. Also eben wir sind wieder an dem Punkt, wo dieses Visuelle im Audio vielleicht ein bisschen untergeht. Aber also die wissen ganz genau, was sie machen. Das ist so abgefahren.
Ja, darum. Also das war auch so eine Phase, wo ich dachte, Mann, ist das gut. Und das habe ich bis zum Schluss gedacht. Also bei dem Match gab es wirklich, es gab auch keine Länge. Also es gab praktisch keine Zeit zum Nachdenken. Es war immer auf die Fresse. Richtig, richtig, richtig gutes Match.
So ist es. Und genau, wenn einem auch dieser ganze Flippy-Shit-Kram bei AEW so ein bisschen auf die Nerven geht, das kann ich durchaus verstehen, aber da haben sie es nochmal gut gezeigt. Und da dachte ich, oh Gott, das ist jetzt das vierte Match, auch ein sehr langes Match und wann sollte man bei so einem Pay-Per-View eigentlich auf Toilette gehen? Jetzt könnte man sagen, bei der Casino Battle Royale der Damen hätte man am Anfang noch ein bisschen auf Toilette gehen können, aber dann, danach hat mir das Match eigentlich auch durchaus gut gefallen. Also fand ich auch sehr unterhaltsam. Es waren 21 Damen. Ich glaube, die meisten Namen muss man gar nicht großartig durchgehen, auch nicht die Eliminierungen. Da bei dieser Casino Battle Royale kommen ja die TeilnehmerInnen bei den Männern wie bei den Frauen immer in so Fünferpacks. Das macht dieses Battle Royale-System, finde ich, sehr schnell, sehr kurzweilig. Es passiert immer zu einem Punkt sehr schnell sehr viel Action, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger, dann kommen die nächsten fünf rein, dann steigert es sich wieder und naja, irgendwann sind alle da, alle 20 und dann wird ordentlich geprügelt und dann kommt ja immer noch ein Joker raus. Und das war in diesem Fall, wir hatten es schon fast erwartet, Ruby Soho. Wie fandest du denn erstmal überhaupt diesen Joker Ruby Soho, wie sie reingekommen ist?
Das fand ich schon gut. Also, was ich auch jetzt erst gesehen habe, was ich ja total geil finde, ist, dass es ja tatsächlich, also ihr Name basiert auf einem Song von der Band Rancid.
Richtig.
Und die Band hat sogar noch, also ihr sowohl den Namen als auch den Song gegeben, das zu ihr passt. Und das ist halt wahnsinnig gut. Und auch hier wieder CM Punk gehört. Der hat erzählt, dass, als es darum ging, den Song, also die, sein, oh Gott, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Cult of Personality, für sich sozusagen zu registrieren. Und da hat die Band ihn angerufen und hat nämlich gesagt so, du, da versucht jemand, diesen Song zu registrieren. Bist du das oder sollen wir es verbieten? Hat er cool. gesagt, nee, geht schon. Also die Band ist von sich aus auf ihn zugekommen und hat gefragt, ob das okay ist, dass er ihn kriegt, sozusagen. Mhm. Sowas mag ich wahnsinnig gern und ich glaube, das ist halt auch so ein AEW-Ding, dass sowas passiert, dass man da doch ein bisschen freier ist und nicht einen Komponisten hat, der das machen muss.
Ja.
Aber egal. Ich finde es tatsächlich nicht so geil, diese Casino Battle Royale, weil du hast dann immer so lange Phasen, in der dann fünf Leute hintereinander kommen, im Ring aber irgendwie doch noch was passiert und da sieht man auch an der Regie immer, dass die keine Ahnung haben, was zu tun ist.
Ja.
Gut, das schafft die WWE auch bei nur einer kommt dazu, das ist halt dummerweise Edge, deswegen filmt man den nicht. Aber hier ist es halt so ein bisschen im System liegend, dass man da ein bisschen was verpasst und es ein bisschen verwirrend wirkt. Davon ab fand ich es aber sehr, sehr gut. Das hat mir Spaß gemacht. Ich war wieder überrascht, wie viele von den Frauen ich tatsächlich noch gar nicht kenne.
Mhm.
Um ehrlich zu sein, trotzdem kannte ich dann wieder viele und war echt ganz angetan. Und dass Ruby, ich glaube, damit spoilere ich nicht, das Ding gewinnt. Ich glaube, das hattest du noch nicht gesagt,
nee.
Aber egal. Hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich glaube, die ist wirklich richtig, richtig gut. Und die hilft der Female Division da sehr, sehr weiter.
Ja, also richtig. Hast du dir die Videos vorher angeguckt, diese auf ihren Social-Media-Kanälen?
Lustigerweise nicht, aber ich habe sehr viel über sie gehört. Also zusammenfassen kann ich sie. Ich weiß nur nicht, wie sie aussehen. Aber das mag ich sehr, dass die AEW damit so viel arbeitet.
Richtig. Und, also ne, es war so vieles war schon irgendwie bekannt, so dass sie eben, also sie hat ja so Ausweise vorgezeigt mit ihrem alten Wrestling-Namen Heidi Lovelace. Finde ich auch natürlich großartiger Name. Und so einen alten Ausweis, der eben zufälligerweise am 31.08. abgelaufen ist. Es gab so ein Ticket, wo sie hin wollte. Da könnte man, also da konnte man den Namen nicht lesen, aber man könnte so von der Anzahl der Buchstaben Chicago vermuten. Und dementsprechend durch diesen ganzen Aufbau via Social Media, als eben diese Joker-Position angekündigt war, hat das Publikum eben auch Ruby Soho Chants losgelassen. Ey, und ich weiß nicht, ob jetzt die Fans alle schon so schlau sind oder das Marketing so gut ist oder ob es Glück war. Was wäre passiert, wenn da jemand ganz anderes rausgekommen wäre? Ey, die wären doch Riot gegangen, um sozusagen dieser Ruby-Namenswelt ein bisschen zu bleiben. Also das hat gepasst, die Fans hatten Bock, sie haben Ruby Soho gechantet, sie kam raus und es war großartig, sie hat sich gefreut und tja, Ruby Soho ist All Elite jetzt.
Genau. Das ist super.
Jo.
Freue ich mich sehr drauf, die wirklich in One-on-One-Matches im Ring zu sehen.
Richtig. Wie gesagt, sie gewinnt das Ding. Es gab noch so ein Finish mit ihr und Thunder Rosa. Das fand ich auch gut, weil Thunder Rosa und Britt Baker haben ja auch so eine Geschichte miteinander. Da steht eigentlich auch noch ein Titelmatch an. Die haben also auch so gar keinen Bock aufeinander, die beiden, und wollen sich nochmal richtig auf die Fresse hauen, glaube ich. Und dass jetzt aber so eine Thunder Rosa eben nicht durch dieses Battle Royale diese Chance kriegt, sondern sich das nochmal anders erarbeiten muss, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt könnte man sagen, Ruby Soho kommt neu dazu und gewinnt hier gleich diesen Spot auf dem Titelmatch. Aber ich fand das eigentlich alles glaubwürdig. Sie hatte diese Joker-Position, sie hatte Glück, sie kam nun mal als Letztes, sie hat nochmal einen Ort, also sie hat eigentlich noch mal ganz gut gegen Thunder Rosa gekämpft. Sie hat sich das irgendwie verdient und ich bin da zufrieden mit.
Ja, dem kann ich nur zustimmen.
Was noch ein bisschen für den Hintergrund, also für die, die das nicht so regelmäßig gucken, in den Weeklies wurde das alles so weit aufgebaut, dass einige Damen versucht haben, sich so ein paar kleine Teams und Bündnisse zusammenzubauen, dass man sagt, hey, wir sind doch jetzt hier in dieser Battle Royale, lass uns doch zusammenarbeiten. Und das fand ich auch ganz gut. Darum fanden auch gerade um zum Beispiel The Bunny fanden einige Matches statt im Vorfeld. Und Das hat man auch gesehen, dadurch ist halt eben eine Spannung entstanden, weswegen einige so eine Tai Conti oder so, die sind halt reingerannt, weil die Damen im Ring so richtig scheiße fanden und denen jetzt mal so richtig, eine verkloppen wollten. Das fand ich im Vorfeld alles gut dargestellt, dass man auch so eine gewisse Motivation sieht, wer da mit wem wie im Ring agiert oder auch eben nicht agiert. Ich weiß nicht, ob man das so wahrgenommen hat, wenn man die Weeklies nicht so dolle verfolgt. Ich weiß nicht. Ist dir das aufgefallen?
Nee, nicht so, um ehrlich zu sein.
Ja, kann ich wohl, glaube ich wohl. Also wenn man da nicht so drin ist. Aber das fand ich ein nettes Detail. Das nächste Match auf der Liste. Chris Jericho tritt gegen MJF an. Und um das schon mal gleich vorwegzunehmen, Chris Jericho gewinnt. Und tja, das Match fand ich in Ordnung. Den Sieg fand ich irgendwie ein bisschen doof. Ich hätte das so richtig gut gefunden, wenn MJF hier gewinnt, wenn Jericho seine Karriere beendet, wenn AEW diese Idee von Pro Wrestling, von ernsthaften, sportlichen, starken Männern ernst nimmt, die ihre Versprechen halten, die ihre Ankündigungen ernst nehmen und dann auch dazu stehen, wenn sie das mit Jericho umgesetzt hätten, gerade nach dieser Geschichte mit diesen Five Labors auf Jericho, wo er im Grunde seine Karriere nochmal hat Revue passieren lassen, hätte ich das richtig geil gefunden. So, wie fandst du denn das Match an sich erstmal?
Ich fand's okay. Also erstmal fand ich den Entrance von MJF schon wieder Weltklasse, weil er halt im Rahmen von diesen Five Labors of Jericho hat ja sozusagen noch der Y2 Jericho gefehlt. Und den hat er halt einfach angetäuscht, nur um dann halt in so einer Nature Boy Ric Flair-Robe rauszukommen, der übrigens auch Backstage war. Und hat so halt das Publikum schon gegen sich richtig schön heiß gemacht. Und das kann der wie kein Zweiter. Also vielleicht wie die Young Bucks aktuell. Da hat er so ein Händchen für, wirklich Dinge zu tun, die so widerlich sind, dass du ihn einfach hassen musst und du musst ihn dabei mögen, weil er dich dabei so doof angrinst. Und das war halt dieses ganze Match auch wieder. Ich fand halt die Auflösung ziemlich dumm in diesem Match, muss ich sagen, weil es gab dann eine Szene, da war der Ringrichter abgelenkt, MJF hat mit dem Baseballschläger und mit dem Judas-Effekt Jericho zu Boden geschlagen, hat ihn gecovert, 1, 2, 3, Match war beendet, er fängt an zu feiern, dann kommt plötzlich ein zweiter Ringrichter dazu und sagt so, nee, Moment mal, der Jericho hatte aber das Bein auf dem obersten Ring, nee, nicht auf dem obersten, auf dem Ringseil. Der oberste wäre beeindruckend, ja. Aber dann denke ich halt auch so, ja, aber seit wann gibt es denn im Wrestling einen Videobeweis oder sowas?
Ja, witzigerweise, ich weiß nicht, ob das auch in die Geschichte reinfällt, das passiert bei AEW ab und zu mal und gerade Videobeweis, das ist auch eine Szene aus dem ersten Stadium Stampede Match. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es nämlich auch eine Szene, ich weiß nicht, ob auch zwischen MJF und Jericho, da gab es auch eine Entscheidung und Aubrey Edwards, die ja auch hier im Ring als Ringrichterin dabei war, hat sich dann mega mit Jericho angelegt und hat gesagt, so, wir gehen jetzt zum Videobeweis und dann sind die aus diesem Stadion in ein Zelt gegangen, wo im Grunde die Monitore waren und dann haben sie sich das nochmal angeguckt, was da passiert ist und dass diese Entscheidung eben, die da im Vorfeld getroffen wurde, nicht rechtens waren. Also den Videobeweis, der wurde schon eingeführt.
Okay, gut, dann ziehe ich alles zurück. Was ja. Nein, natürlich nicht. Das fand ich ein bisschen schwach, das hätte man klüger machen können. Mhm. Aber der Hintergedanke ist natürlich, dass MJF jetzt sagen kann, ich habe gewonnen und Jericho trotzdem seine Karriere nicht beenden muss.
Ja, genau. Also richtig, das Match wurde ja neu gestartet nach dieser Aktion und dann konnte am Ende dann doch ja Jericho gewinnen, also haben beide einmal gewonnen. Ich glaube, in einer anderen Liga wäre es nicht so weit gekommen, dass man das Match neu startet. Wäre jetzt so meine grobe Vermutung, der hätte einfach einer nicht clean gewonnen und dann hätte es weitere Diskussionen und Promos gegeben und dann hätte man das Match doch noch irgendwie neu angesetzt beim nächsten Pay-Per-View und bis dahin gezogen. Insofern, dieses Stilmittel, ein Match zu beenden und das dann doch für ungültig zu erklären, ist immer irgendwie ein bisschen doof, aber hier haben sie es einfach am Ende, also haben sie es direkt zu Ende geführt. Ja, also ich hätte mich einfach gefreut. Jericho verliert clean, hatte noch mal einen schönen Rückblick auf seine Karriere. Die Matches waren alle so lala, die er da hatte. MJF hat, glaube ich, ein richtig gutes Match aus ihm rausgeholt. Also so ein gutes Match, wie man aus einem Chris Jericho jetzt rausholen kann. Das war, fand ich an sich intensiv, glaubwürdig, natürlich langsam. Natürlich hat MJF auch immer mal wieder mit dem Publikum gespielt, dass sein Chris Jericho vermutlich wieder zu Atem kommen kann. Da ist also, glaube ich, auch nicht mehr viel los. Und ja, Jericho hätte ja höchstens seine AEW-Innenring-Karriere beendet. Er könnte ja weiterhin Kommentator sein. Er könnte ja auch weiterhin bei New Japan auftreten. Aber gut, nun bleibt uns ein Chris Jericho auch weiterhin im Ring erhalten. Gucken wir mal, was draus wird.
Ich hoffe halt, dass sie die Geschichte aber jetzt für beendet erklären. Nicht, dass sie halt so den WWE-Fehler machen. So die gleiche Fehde über 7 Jahre aus. Nee, über 7 Jahre wäre wieder, hätte irgendwie was, aber halt so einfach zu lang auszuwalzen, ohne dass was passiert. Das ist halt dumm, das macht die WWE viel zu oft und ich hoffe, damit fangen die nicht erst an.
Richtig. Hast du gerade das Stichwort 7 Jahre gesagt?
Das ist ein witziger Zufall, oder?
Oh, ja, weil wir sehen als nächstes jemanden im Ring, der nämlich 7 Jahre lang nicht mehr im Ring war. Und sein Comeback wurde nun auch, wie du gerade gesagt hast, breit ausgewalzt. Und es geht natürlich um niemanden geringeren als CM Punk, der sich seinen Wunschgegner Darby Allin für diesen Pay-Per-View geschnappt hat. Und das ist nämlich das nächste und das 7. Match auf der Card.
Ausgerechnet die 7.
Richtig, sie begegnet uns wieder. Also, die Erwartungen waren hoch. CM Punk gehypt, war nahezu bei jeder Weekly in der letzten Zeit war er da, hat Promos gehalten, wurde auch mal attackiert, es gab einen Brawl. Man hat schon so ein bisschen was gesehen, aber so die große Frage, hat er Ringrost, wird er schaffen, was macht er mit Darby Allin? Und vor allen Dingen, wer gewinnt? Gewinnt oder verliert ein CM Punk in Chicago bei seinem ersten Match nach 7 Jahren? Kann ja gar nicht sein. Aber so ein Darby Allin ist auch einfach ein kranker, zäher Hund, der auch gerne mal gewinnt. Also was machen sie da? So, es wird wieder hier gestürmt. Ich bin gleich wieder da.
Dann mache ich einfach ein bisschen weiter. Ja, genau das war nämlich das Thema, wie man aus diesem Match sozusagen das Beste aus CM Punk und Darby Allin rausholt. In der Ausgabe vorher gab es noch einen kurzen Talk, wo sich der Stinger noch eingeschaltet hat und gesagt hat, dieses Match ist zu groß, das brauche ich auch noch mich mit im Ring. Und hat deswegen angekündigt, dass er nicht mit zum Ring kommen wird. Er hat halt vorher noch kurz ein Fistbump mit Darby Allin abgegeben und dann sind die zu zweit im Match gestartet. Der Pop war natürlich unfassbar, weil es war in Chicago, es war CM Punk. Sie haben halt, also es stand ja offensichtlich schon länger fest, dass er zu AEW gehen würde. Sie wollten halt nur darauf warten, dass endlich Publikum da ist. Mhm. Und ja, das hat sich jetzt gelohnt. Ich habe gerade durch Zufall auf Twitter noch ein Video gesehen, da vergleicht man das Match, dieses Match mit dem Match von Bret Hart gegen den damals 1-2-3-Kid genannten Menschen, dessen normale, also X-Pac, dessen Name mir gerade nicht so richtig eingefallen wollte. Und das Geile ist, es ist halt 1:1 dieselbe Szene. Sie gehen halt zuerst in den Lock. Es gibt so einen leichten Arm-Drag. Die beiden Altstars, die Legenden, landen auf dem Hintern, rutschen ein bisschen durch den Ring und gucken dann so ein bisschen so, nicht schlecht, in die Kamera. Ist schon lustig. Also es sieht halt wirklich aus, als hätte man das ganz bewusst gemacht. Ich würde es CM Punk fast zutrauen, aber ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich Zufall. Er aber wahrscheinlich nie zugeben, weil es ist eine viel geilere Geschichte, wenn er behauptet, nee, natürlich war das geplant.
Ja, also auch das ist ja spannend, dass ja solche Sachen, solche Aktionen oder Gesten oder die Young Bucks, wo einer eben immer so Gesten macht wie Hulk Hogan und der andere wie der Macho Man, also sie spielen schon auch sehr mit ihrem Wrestling-Erbe und das habe ich neulich gerade erst gehört, das muss ich auch noch mal gucken. Auf den Tag-Team-Titeln zum Beispiel sind eben 2 Wrestling-Szenen so in Schattenrissart dargestellt. Und das ist, glaube ich, einmal eine mit Bret Hart, wie er irgendwie einen Sharpshooter bei jemandem macht und auf die andere komme ich gerade nicht wieder. Also die nehmen das Wrestling-Erbe an sich schon sehr ernst und spielen immer sehr viel mit so kleinen Szenen und Wiederholungen und Moves und Anspielungen und Hommagen. Also ich könnte mir das auch vorstellen, dass man da versucht hat, irgendwie so einen kleinen Tribut zu zollen.
möglich ist es natürlich. Also ja. Gerade im Wrestling kann man das nicht ausschließen, weil ganz viele Wrestler sind halt einfach so Freaks, was sowas angeht.
Ja.
Stehen halt auf sowas.
Richtig. Und wir standen, glaube ich, auf das Match, würde ich so sagen. Ne? Das, ich glaube, Darby Allin war ein sehr guter, dankbarer Gegner. Den kann man ja auch wie so ein Flummi durch den Ring werfen. Das kam, glaube ich, so ein CM Punk auch ganz gelegen. Also Darby Allin wurde wirklich ordentlich durch die Gegend geschleudert und den tritt man einmal und der fällt gegen irgendwie den Turnbuckle und rutscht dann zwischen die Seile und fällt dann nochmal 3 Meter nach draußen und klatscht dabei nochmal irgendwie in die Absperrung zum Publikum. Und man denkt sich, ich habe doch gar nichts gemacht. Also das war schon echt wieder hart und intensiv, wie der durch die Gegend geflogen ist. Und also hätte der gewonnen in dem Match, ich hätte es ihm geglaubt. So, der hatte gute Phasen, wo er stark war. Punk hatte gute Phasen, wo er dominiert hat. Und es war ein gutes Match auf Augenhöhe. Also hat mir echt gefallen.
Mhm. Ja, ja. Also sie haben es halt geschafft, dass der Verlierer nicht schwach aus diesem Match rausgekommen ist, sondern halt einfach beide wahnsinnig stark sind. Und man hat halt auch gemerkt, sie hatten beide wahnsinnig Bock auf dieses Match.
Ja, und das vor allen Dingen, das ist so ein Eindruck, den ich bei der AEW manchmal habe, dass es da um eine sportliche Auseinandersetzung geht. So, manchmal gibt es ja Matches, die daraus bestehen, dass sich zwei Parteien einfach wirklich hassen und richtig verprügeln wollen. Und manchmal gibt es einfach Sachen, wir wollen mal herausfinden, wer der Beste ist, oder wir machen ein Turnier und dann treten wir einfach mal gegeneinander an. So wie Jurassic Express und die Lucha Brothers, die sind ja in diesem Tag-Team-Turnier gegeneinander angetreten. Dann haben Lucha Express, nee, das wäre auch schön, Jurassic Express haben so ein bisschen die Face-Rolle eingenommen, die Lucha Brothers so ein bisschen die Heel-Rolle, aber am Ende haben sie sich wieder Respekt gezollt und klar war, wir müssen jetzt einfach diese Young Bucks hier besiegen und wer das jetzt macht, ist so ein bisschen egal. Und hier, Sting kam am Ende noch zum Ring, man hat sich immer gegenseitig die Hand gegeben, alle haben gewonnen, gutes Ding, hat mir echt gefallen.
Ja, das kann man genauso stehen lassen. Fantastisch. Und jo. Man muss es halt einfach noch mal sagen, CM Punk ist wieder da.
Ja, also. Der ist wieder da, richtig. Und er tritt an und er wrestelt und das ist gut.
Also, ja. Und er hat wahnsinnigen Spaß daran, da zu sein, wo er ist. Muss man auch immer wieder sagen.
Richtig, richtig. Gut, beim nächsten Match war ich ehrlich gesagt mit dem Hund draußen.
Obwohl, nee, ganz kurz, ich will noch vorher was machen. Zum Schluss kam dann natürlich Sting noch raus. Sie haben dann beide Darby Allin auf die Beine geholfen, der sich natürlich nicht helfen lassen wollte, sondern alleine aufgestanden ist. Aber dann standen die da zu dritt im Ring und ich dachte, irre, da steht Sting, da steht Darby Allin und da steht CM Punk. Mann, Mann, Mann. Ja. Das ist schon
irre. Ja, muss man sich mal vorstellen, ne? Also, richtig. Also, zwei krasse Generationen und vielleicht die neue krasse Generation, alle in einem Ring, alle bei AEW, Wahnsinn.
Und was ich da erst richtig gecheckt habe, ist, CM Punk ist dann ja von der Bühne gegangen und die haben ja zwei von diesen Tunnels.
Ja, genau, richtig.
Was mir gar nicht bewusst war, ist, dass der, also aus Zuschauersicht linke, der Heel-Tunnel und der rechte, der Face-Tunnel ist. Ist mir noch nie aufgefallen, da hat er mich in dem Moment erst drauf gebracht.
Ja, das wird auch nicht so klar kommuniziert, aber im Grunde, ja, vielleicht achtet man auch nicht so drauf, aber im Grunde ist es so etabliert, dass die Faces eigentlich immer aus dem einen Tunnel und die Heels immer aus dem anderen Tunnel kommen. Das finde ich von daher gehend eigentlich auch eine ganz charmante Idee, weil das heißt ja, im Hintergrund hält man sich irgendwo irgendwie woanders auf und nicht in dem einen großen Lockerroom. Warum soll man warten, bevor man sich auf die Fresse haut? Ne, man kann das ja auch schon hinter den Kulissen tun. Das heißt, die haben irgendwie in meiner Fantasiewelt ihre Bereiche und kommen eben aus unterschiedlichen Wegen denn zum Ring, wo denn das Geschehen stattfindet.
Genau das war nämlich auch mein Gedanke. Das ist so viel logischer, als alle sitzen in einem Raum, gehen in einen Vorraum, gehen dann los und dann ganz plötzlich hassen sie sich wieder.
Genau, richtig. Gut, genau, sind wir schon beim Hassen. Ich habe versucht, eben schon eine andere Überleitung zu machen, aber
die gefällt mir eh jetzt besser.
Paul Wright, der nicht mehr Big Show heißt, ist gegen QT Marshall angetreten. Genau. Meine Vermutung in meiner Vorschau bei Patreon war, jetzt ist ein CM Punk da, Big Show ist immer noch ein großer Name im Business, zieht sicherlich noch mal alte Fans an und Vermutlich ist das jetzt der Ort, wo man nochmal der vielleicht neu zugewanderten AEW-Crowd so einen alten Namen bieten muss, einen alten Star, der jetzt hier nochmal seine 3 Minuten Matchzeit kriegen soll. Weil mehr war das auch nicht. Aufbau ein bisschen einfach. Paul Wright, ja, hat sich irgendwie mit QT angelegt oder QT mit ihm. Es gab im Vorfeld, hat QT Marshall Fotos veröffentlicht von Paul Wrights Hüft-OP und von einer riesigen Narbe, die schon fast aus wie so eine ganz schrecklich übertriebene Comic-Narbe. Also wenn das Gesundheitssystem in Amerika solche Nähte nach Operationen produziert, ey, dann weiß ich auch nicht. Also das sah wirklich alles sehr übertrieben
aus. Das sah halt wirklich aus, als hätte jemand versucht, ich weiß nicht, mit so einem stumpfen Taschenmesser, ich weiß nicht, den Knochen einfach rauszuholen oder so. Und nur mit diesem Messer und
richtig
zusammenwachsen dann mit, weiß nicht, Stricknadel
ja, und Wolle oder so. Ja. Ja. Also genau. Ganz einfacher Aufbau. QT wollte Paul Wright irgendwie provozieren. Paul Wright sagt, ja, ist doch schön, mach doch, wir kämpfen aber bei All Out gegeneinander. Sie haben gegeneinander gekämpft. Ich fand, Paul Wright hat so das gleiche Moveset wie Bud Spencer. In dem funktioniert er. Also auf den Kopf hauen, mit der Faust irgendwie irgendwo gegenhauen. Das funktioniert und mehr gab es da auch nicht. Ein paar Chokeslams. Die Gruppe um QT Marshall hatte noch ein bisschen versucht einzugreifen, aber ja, Paul Wright gewinnt nach 3 Minuten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Aber der war doch auch zwischenzeitlich, als er kurz vorm Ende bei der WWE stand, war er doch in so einer brutal guten Form, oder? Der war so schlank geworden und so,
ja,
so ein Muskelpaket. Und ich fand, jetzt wirkt er wieder wie zu seinen schlechtesten Zeiten. Also so auch da ein bisschen Bud Spencer-mäßig.
Ja, das stimmt, richtig. Dem haben wohl die Bohnen zu gut geschmeckt am Lagerfeuer. Da hast du recht. Da ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich hatte eigentlich das gleiche Bild wie immer, aber jetzt, wo du es sagst, da hat er auch ein bisschen nachgelassen. Ja, also ich glaube, das war nur so ein bisschen, um nochmal so einen Namen zu präsentieren. Und eigentlich reden wir auch schon wieder viel zu lange darüber.
Das stimmt. Wir haben jetzt länger über das Match gesprochen, als es tatsächlich war.
Ich wollte es gerade sagen. Richtig. Und das war immerhin das 8. Match auf der Card. Und nun kommen wir zum Main Event. Man dachte zwar fast, dass CM Punk gegen Darby Allin in Chicago Main Event würdig war, aber das nächste Match sollte der Main Event werden. Kenny Omega wollte seinen Titel gegen Christian Cage verteidigen. Der Aufbau, wie ich das schon vorhin bei den Young Bucks erwähnt habe, immer mit Eingriffen, mit hin und her, mit den Good Brothers, mit den Young Bucks, mit Stühlen, die in den Ring geworfen werden, mit Ablenkungen. Alles ein bisschen nervig, aber ich finde, Christian Cage, nachdem er so lala bei AEW angekommen ist, wurde er gerade in diesem Impact-Titel-Geschehen super aufgebaut, war dann am Ende ein glaubwürdiger Gegner für mich. Die beiden wollten einfach intensiv dieses Titelgeschehen ausfechten und, wie eigentlich auch schon fast zu erwarten, Kenny Omega konnte denn schließlich seinen Titel verteidigen. Auch dieses Match ging über 20 Minuten mit einigen hin und her, mit einigen Überraschungen, mit verschiedensten Spots, mit verschiedensten Versuchen. Schließlich, wie gesagt, Omega holt das Ding. So, was hast du denn als alter Christian-Fan, Freund, Schätzer zum Match der beiden?
Erstmal hier nochmal kurz eine letzte Geschichte zu diesem Interview mit CM Punk. Hm. Er hat immer, wenn es in dem Gespräch, weil er offensichtlich mit Christian auch gut befreundet ist und René Paquette ja auch gut mit Christian befreundet ist, immer wenn das Thema auf ihn kam, hat er so, ach so, ja, ich habe überhaupt nicht verfolgt, was der in den letzten Jahren gemacht hat. Also, er hat die immer schön dann reingewirkt bei der Gelegenheit. Aber der übrigens auch, das war mir gar nicht bewusst, die waren beide gleich lang weg, nur aus unterschiedlichen Gründen halt.
Ah, okay.
Sozusagen. Und ich fand's sehr, sehr gut. Kenny Omega ist halt fantastisch, das steht völlig außer Frage. Und Christian Cage kommt halt auch immer mehr wieder in Fahrt, finde ich. Das war ein richtig, richtig starkes Match. Natürlich gab es auch Eingriffe von außen, das geht ja nicht anders, gerade bei dieser ganzen Good Brothers Geschichte, die da noch mit rumhängen und Don Callis und solche Geschichten. Natürlich muss man da eingreifen und ich glaube, Gallows hat dann auch noch einen V-Trigger von Kenny Omega eingesteckt, der eigentlich für ihn, also nicht für ihn gedacht war und am Ende ist es dann der Super One-Winged Angel, der das Match entscheidet. Auch geisteskranke Aktion, da kann auch wirklich viel, viel schief gehen. Darum war ein wahnsinnig gutes Match und am Ende schnappt sich dann Omega das Mikrofon. Jetzt bist du erstmal wieder dran.
Richtig, bevor wir zum Mikrofon kommen, also nett fand ich so, erstmal ist mir aufgefallen, dass sich ein bisschen die Kameraführung anscheinend da ein bisschen professionalisiert hat. Das war nicht immer gut, aber es gab so eine Szene, gerade bei diesem Super One-Winged Angel, wo Kenny Omega dann eben auf dem obersten Seil steht und Cage auf die Schulter nimmt und man sieht so im Hintergrund das ausgeleuchtete Publikum, was aufsteht. So, das fand ich schon irgendwie ganz beachtlich. Wie gesagt, Kenny Omega gewinnt und natürlich die ganzen Heels und The Elite sind da. Man feiert. Omega lässt sich das Mikrofon geben und sagt einfach natürlich, wie er so ist, er ist der Beste und niemand kann ihn besiegen. Niemand, der aktiv ist, niemand, der irgendwie im Ruhestand ist und selbst niemand, der schon gestorben ist, könnte ihn besiegen. Und dann ging das Licht aus. Und dann stand da ein gewisser Adam Cole. Bay. Genau. Geil, oder?
Oh, ja, das war irre. Das war so gut gemacht. Ich hatte sofort auch wieder Gänsehaut. Der wirkt halt auch gleich da zu Hause, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich, so, manchmal hat man so das Gefühl, so, oh, der jetzt da, bei Adam Cole hatte ich das gar nicht, der passt da so hin. Und dann ging es ja sogar noch weiter mit der Adam Cole-Überraschung.
Ja, weil, genau, also Kenny Omega hat ja gesagt, niemand könne ihn besiegen und dann kommt jemand raus. Und auch da nochmal so ein bisschen Hintergrund wissen, weil Adam Cole und die Young Bucks sind ja, soweit ich das weiß, auch so befreundet. Und die Video-YouTube-Show der Bucks, Being the Elite, da ist er ja auch schon aufgetreten und es gab irgendwie so eine Silvesterfeier, wo er war und eben, das hatte ich irgendwo in irgendeinem Format schon mal erzählt, Adam Cole ist ja gegen den Sohn vom verstorbenen Brody Lee angetreten und hat natürlich gegen ihn verloren und das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber Adam Cole ist ja auch eben gestorben in diesem AEW Being the Elite-Universum. Und deswegen eben die Anspielung darauf, dass niemand, der auch schon gestorben ist, gegen ihn antreten kann. Und nun kommt natürlich gerade da jemand raus und natürlich denkt man, oh Gott, jetzt will Adam Cole gegen Kenny Omega antreten. Aber nein, die sind Kumpels, die freuen sich. Adam Cole ist jetzt bei der Elite dabei. Lässt sich nochmal schön von den Young Bucks auf die Wangen knutschen. Alle umarmen sich und alle feiern. Und ja, großartig. Adam Cole als Heel bei der Elite.
Fantastisch. Was man auch sagen muss, was ich im Nachhinein halt, was da nochmal lustiger ist, wenn man weiß, dass es geklappt hat, als klar war, dass der Vertrag von Adam Cole bei der WWE ausgelaufen ist, haben die Young Bucks, bei denen lohnt es sich, wenn man deren Twitter-Account folgt, auch immer mal zu gucken, was in deren Biografie steht, weil sie da auch ganz viele Kommentare machen und da, als das war, haben sie ein Video auf YouTube verlinkt, einfach völlig unkommentiert die 10 besten Seancen oder irgendwie sowas oder Kommunikation mit den Toten oder irgendwie sowas. Halt ohne Kontext, aber jeder weiß natürlich, was sie meinen, aber wenn was ist, haben sie nichts gesagt.
Richtig. Sehr gut. Genau, also wir haben ein Comeback, einen großen Paukenschlag am Ende und was für eine Show. Wir hatten von New Japan hatten wir große Namen da, übrigens auch schon im Vorfeld, der wird immer gerne vergessen, aber ein weiterer Wrestler ist zurückgekommen, Gott, jetzt verwechsel ich die immer, aber das müsste The Butcher sein, The Butcher, The Blade and The Bunny und einer von den dreien war halt eben einerseits verletzt und auf Musiktour, der ist auch wieder spontan auf dem Ring, am Ring aufgetaucht. Und jetzt reicht es doch langsam mit den ganzen Neuverpflichtungen, denkt man so, aber was passierte dann?
Denkt auch Kenny Omega, der sich das Mikrofon schnappt und sagt, good night, good fight and good Und dann beginnt eine Musik. Und zwar von Wagner.
Richtig. Und niemand Geringeres als, Gott, das muss man jetzt auch langsam wieder auf die Reihe kriegen, ne? Brian Danielson. Kommt raus. Fand ich ganz interessant zu beobachten. Das Publikum natürlich außer Rand und Band, weil man freut sich ja schon über eine überraschende Neuverpflichtung. Und dann kam gleich schon die zweite hinterher. Ich hätte eigentlich, ehrlich gesagt, mit mehr Yes-Chants und den Armbewegungen gerechnet. Das fiel irgendwie ziemlich klein aus, fand ich. Aber gut, Daniel Bryan geht in den Ring und natürlich als Face und will sich nun gegen ein Kenny Omega stellen und hält eben zu den ganzen Face-Gruppen, die da involviert sind. Geht zu Lucha, irgendwie habe ich da mittlerweile einen Knoten im Kopf. Jurassic Express. Ich finde Lucha, ich mache jetzt einen Lucha Express Podcast fertig.
genau, geht, Jurassic Zone.
Genau, geht halt zu denen und ist eben auf Seite der Faces. Macht überhaupt gar keine Yes-Bewegung, nicht dieses Arme hoch, da weiß nicht, ob da irgendwas urheberrechtlich geschützt ist oder ob man da was hinter sich lassen will, aber die Menge rastet aus, er ist da, er ist All Elite, super.
Ja, da kann man auch nochmal sagen, also ich habe mich auch echt gefreut, weil ich glaube, man sieht ja immer die Matches, die kommen können und ich glaube, fast jeder will mit Brian Danielson in den Ring steigen und er halt auch mit jedem. Also so viele Möglichkeiten. Das ist halt echt irre. Und was man dann halt auch sagen muss, was ich bei Daniel Bryan wirklich zu schätzen weiß, ist, übrigens auch bei Adam Cole in dem Zusammenhang, ist, dass er jetzt nicht dahin geht und sagt, hier bin ich endlich frei, da drüben war alles scheiße. Und sondern der hat sich halt wahnsinnig dankbar, der hat gesagt, er liebt die WWE, da gibt es so viele Menschen, die er wahnsinnig gern hat, aber er wollte halt weiterkommen und mal was anderes probieren und deswegen ist er jetzt All Elite. Und auch Adam Cole hat gesagt, es gab vor gar nicht allzu langer Zeit ein wahnsinnig gutes Gespräch mit Vince, wo er gesagt hat, der Typ ist wirklich angsteinflößend, aber wir hatten ein wahnsinnig gutes Gespräch. Aber ja, ich meine, Adam Coles Frau ist da, seine besten Freunde sind da. Warum soll er da nicht hingehen, wenn er die Chance hat? Und das finde ich auch plausibel. Das ist mir viel lieber als dieses da hat man mir keine Chance gegeben, weil gerade Daniel Bryan ist ja auch der Beweis dafür, dass man auch keine Chancen ergreifen kann, um daraus groß zu werden.
Ja, naja. Und
war das nicht lyrisch?
Okay. Das war mir, also ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Jetzt gleich, wenn wir fertig sind. Ich höre mir die Stelle gleich nochmal an. Also es ist jetzt einfach Wahnsinn, wer da ist. Wir hatten vorhin schon das Bild mit Sting und CM Punk im Ring. Und dann haben wir Adam Cole, Kenny Omega und Brian Danielson im Ring, die da irgendwie die Bock haben zu wresteln. Das sind nicht die Letzten, die entlassen wurden. Das sind nicht die Superstars, die wegen Budgetkürzungen entlassen wurden. Deren Verträge sind vorbei, die haben Bock, woanders hinzugehen, die sind gut drauf und diese Star-Power, das ist echt der Wahnsinn. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt so passiert.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gerade, wir kommen dann jetzt gleich auch noch zu den letzten beiden WWE-Shows. Ich muss dazu sagen, NXT habe ich diese Woche nicht geguckt oder letzte Woche in dem Fall. Da gibt es so ein paar Infos zu. Aber gerade wenn man halt Raw und SmackDown ansieht, wie das ist echt kein ganz großer Spaß war diese Woche. Und dann dagegen dieses Feuerwerk und lauter Leute, die man halt auch wahnsinnig gerne sieht. So langsam aber sicher sollte sich die WWE Gedanken machen.
Ja.
Richtig intensiv.
Na gut, aber fairerweise muss man das ja, glaube ich, auch sagen, dass sie das tun. NXT wird ein bisschen neu ausgerichtet. Und jetzt, was würde man machen, wenn man so ein Adam Cole ist? Der Vertrag ist vorbei, man ist nicht der Riese, man ist nicht der muskelbepackte Typ. Man kennt ja auch die WWE-Shows, weiß, welche Leute da gut und häufig gebookt werden. Und anscheinend ist das vielleicht auch nicht mehr der richtige Platz. Also würden wir da bleiben oder würden wir uns die suchen, wo eben so ein ähnlicher Typ gerade der überkrasseste Champion ist? Den irgendwie mehrere Ligen haben. Der hat ja drei Ligen bisweilen dominiert, Kenny Omega mit Impact, AAA und AEW. So. Und wo so einer so eine Chance haben kann, da gehe ich doch vielleicht auch hin. Anstatt wie in Karrion Kross in irgendeiner Gladiator-Latex-Sadomaso-Kutte denn irgendwie da hochgezogen zu werden.
Ja, genau das. Also das ich kann es absolut nachvollziehen, weil wenn man sich auch mal die beiden Champions anguckt, die großen Champions, weil Adam Cole ist kein US-Champion-Typ, der muss eigentlich gleich auf den großen Titel los. Und ja. Da sind halt mit Roman und Lashley halt zwei absolute Monster. Und wer sagt ihm, dass sich das irgendwie ändert? Und deswegen, ich kann es voll nachvollziehen. Ich glaube, kann mir auch gut vorstellen, also gerade bei Daniel Bryan kann ich mir gut vorstellen, dass wenn sein Vertrag da jetzt ausläuft, dass er noch mal einen kurzen Run in der WWE macht oder so, weil er sich halt gut verabschiedet hat. Und ich glaube, niemand ist ihm böse. Und deswegen, was spricht denn dagegen? Aber ja. Jetzt noch mal ein bisschen was anderes probieren. Passt doch.
Richtig. Gut, wo wir schon ein bisschen bei der WWE sind, hast du da noch ein bisschen was zu erzählen und zu berichten?
Ein bisschen Kleinkram, also lustigerweise so viel ist nicht passiert. Erstmal gibt es eine traurige Nachricht, die ehemalige Wrestlerin Daphne Shannon Sprill, ja. Geboren in Wiesbaden übrigens, ist letzte Woche Mittwoch, hat sie ein Live-Video auf Instagram gepostet, wo sie ein paar sehr, sehr schockierende Sachen gesagt hat. Sie hatte schon, war länger dafür bekannt, dass sie psychische Probleme hat, und das sorgte dann dafür, dass sie sich offensichtlich das Leben genommen hat. Das ist wahnsinnig traurig. Sie hatte sehr lange wirklich hart mit sich zu kämpfen. Mick Foley hat darüber einen ganz, ganz langen Bericht geschrieben, wo er sich auch selbst eine kleine Teilschuld Schuld daran gibt, herausstellt, was sie für ein herzlicher Mensch ist. Und sie hat die, man nannte sie die Scream Queen. Mhm. Und er hat gesagt, sie hat die so gut gespielt, dass wir vergessen haben, dass dahinter auch noch ein Mensch ist. Und tja, so ist sie leider nur 46 Jahre alt geworden. Und man kann immer wieder nur sagen, also sie hat halt auch erzählt, Mick Foley hat gesagt, er wusste, dass sie wirklich viele gute Freunde hat. Das Problem ist, man fühlt sich manchmal trotzdem noch ein wenig alleine, oder man fühlt sich sehr allein. Und in solchen Fällen kann man sich halt auch professionelle Hilfe holen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie gerade ganz allein und es geht nicht weiter, 0800 111 0111, die reden mit euch, die helfen euch, die finden mit euch Lösungen, wie man damit umgehen kann. Es gibt eine Chance, und ja, das ist alles sehr, sehr traurig. Die Wrestling-Welt war auch wirklich geschockt darüber. Carl Anderson, der Vollidiot, hat als diese Nachricht bekannt wurde, oder beziehungsweise nie, die WWE hat darauf reagiert, dass sie allen Wrestlern nochmal einen Kontakt gegeben hat. Hey, wenn ihr psychische Probleme habt, meldet euch da, ruft da an oder ruft bei uns im WWE Medical an. Das hat, ich glaube, Sean Ross rausgehauen, diese Information, woraufhin Carl Anderson einfach nur "They suck" drunter geschrieben hat, wo man denkt, was ein Arschloch. Also ganz ehrlich, ja. Was soll das denn in diesem Zusammenhang? Jake Atlas dagegen hat geschrieben, was ich sehr, sehr gut fand. Er hat geschrieben, hey, ich will das ganz sicher nicht irgendwie um mich drehen oder mich wichtiger machen, als ich bin. Aber als in seiner Zeit, da hat die WWE 6 Monate lang seine Therapie bezahlt und hat wahrscheinlich sein Leben gerettet. Das ist einfach auch mal eine gute Information und auch mal was Positives über die WWE.
Hat oh mir, ja.
Also ne, im Rahmen dieser wahnsinnig traurigen Botschaft war das doch eine ganz gute Nachricht.
Das stimmt. Also meine Timeline war voll. Gerade, also es wurde ganz viel irgendwie von irgendwelchen Wrestling-Seiten auch retweetet. Auch gerade die ganzen weiblichen Superstars, die gesagt haben, was für eine Inspiration sie war und wie sehr sie fehlen wird. Also auch nochmal guter Hinweis, wenn man Hilfe braucht, es gibt immer nette, gute Hilfestellen, die dafür da sind, genau das zu tun, euch zu helfen.
Exakt. Und genau, deswegen machen wir jetzt mit anderen Nachrichten noch mal ein bisschen weiter, gehen noch mal drauf ein. Wie gesagt, NXT kriegt ein Rebranding. Das wird alles sehr, sehr bunt. Also das kann man schon
richtig
sagen. Es gibt irgendwie einen neuen Song mit Whale als Titelmusik, während das ja sonst immer so ein bisschen dieses undergroundige, etwas muffig riechend aussehende Design hatte. Ja. Und jetzt irgendwie quietschbunt.
Genau.
Die ganz groß, also es gab da ganz viele Gerüchte, die, was alles passieren könnte. Das wird jetzt doch noch ein bisschen runtergedreht. Trotzdem ist es jetzt wohl so, dass sich hier jetzt auch Vince McMahon ein bisschen reinzeckt und zumindest die grobe Ausrichtung der Major Storylines mitorganisiert und überblickt. Und da haben viele schon Angst gehabt und machen sich Sorgen, dass das Triple H irgendwann komplett in den Sack haut. Das kann man nicht ausschließen. Es wird nach wie vor auch alles ein bisschen undankbar für ihn. Aber ja, muss man gucken, wie es mit NXT weitergeht. Nächste Woche um diese Zeit wissen wir dann ein bisschen mehr und können uns dann überlegen, ob uns das gefällt oder ob NXT jetzt auch tot ist oder ja.
Ja, also ich bin gespannt. So ganz abschreiben wollen wird man das ja noch nicht, aber es gibt ja auch schon so eine grobe Liste von Neuverpflichtungen und ohne jetzt so sehr auf die Namen eingehen zu wollen, aber im Grunde sieht die Liste ja so aus, Person A, 1,93 Meter, 110 Kilo, College-Footballer, Person B, 1,87, 100 Kilo, Olympiasieger und so weiter und so weiter. Also die holen sich jetzt aus allen anderen Sportarten große, muskulöse Männer. Dann gucken wir mal, genau, was daraus wird.
Genau, es gibt auch so die grobe Ansage sozusagen, keine Midgets mehr und keine Indie-Guys mehr. Das wurde inzwischen ein bisschen runtergedämmt, weil ganz so schlimm ist es nicht. Natürlich haben Indie-Guys weiter eine Chance, aber man will aus NXT jetzt wirklich eine Nachwuchsliga machen. Sprich, auch da Leute wie Adam Cole, die schon seit 15 Jahren Profi sind, hätten da wahrscheinlich sowieso keine große Zukunft mehr gehabt, wenn man sich das jetzt so anguckt. Und mir macht es ein bisschen Angst, weil nur mit Anfängern kann man halt keine Wrestling-Liga bestreiten, die im Live-Fernsehen läuft.
Genau, das wird abzuwarten sein, wie gut und wie schnell das funktioniert, wie schnell die vielleicht aus dem Performance Center denn dahin kommen und ihre Auftritte haben. Ich finde es erstmal interessant, dass man vor allen Dingen auch sagt, man will gar nicht mehr so sehr die Indies abgrasen, weil wenn man zum Beispiel an Deutschland denkt, da sind jetzt einige sind jetzt zu NXT UK gegangen. Und wenn man sich mal vor Augen führt, wer bei der WXW vor 10, vor 15 Jahren angetreten ist, was man da für Matches gesehen hat, wahrscheinlich noch nicht in der Qualität, wie wir es jetzt gesehen haben, aber Walter, Ilja Dragunov, Daniel Bryan, Tommy End, Pete Dunne zum Beispiel, die kann man, hätte man auch alle mal bei der WXW sehen können. So, und dann ist immer die Frage, was passiert denn mit diesen ganzen kleinen Ligen, wenn die ihre Stars ziemlich schnell zu, meinetwegen jetzt auf dieses Beispiel bezogen, NXT UK abgezogen werden und dann irgendwann zu NXT. Also finde ich das erstmal gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen versucht, so ein paar mehr Eigengewächse ranzuziehen.
Auf jeden Fall. Ich hoffe halt, dass es nicht darauf hinausläuft, dass wir dann in 2 Jahren nur noch Main Events sehen, wo alle irgendwie einen Schatten wie ein Hochhaus werfen. Das ist halt auch, weil Wrestling lebt ja gerade von diesen Unterschieden, dass es so unterschiedliche Leute gibt. Und
genau.
Ich hoffe, sie ziehen das auch durch. Apropos unterschiedliche Leute, die WWE hat Pete Dunne offensichtlich ein langjähriges neues Vertragsangebot gegeben. Wie lang genau, weiß keiner. Ob er es angenommen hat, auch nicht. Aber man will auf jeden Fall mit Pete Dunne weitermachen. Gleichzeitig hat er auch gerade gestern, glaube ich, noch ein Bild von Adam Cole gepostet. Irgendwie mit einfach nur, wie er gerade ihm die Finger bricht und hat drunter geschrieben, Bay Bay, obviously, oder irgendwie sowas.
Genau.
Ja, mal gucken. Mal gucken. Gott, wenn die auch noch Pete Dunne holen, dann brauche ich WWE fast gar nicht mehr gucken. und sonst bin ich erstmal mit meinen News soweit durch, glaube ich.
Lohnt es sich denn noch? Nee, ich hab nichts weiter, aber im Grunde, du brauchst WWE ja fast gar nicht mehr zu gucken. Ist ja auch sozusagen eine Überleitung. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen was zu Raw erzählen.
Nee, ich fange erstmal ganz kurz mit der SmackDown-Ausgabe von letzter Woche an. Einfach weil die so viel besser war. Also erstmal die Dark Matches vorher ganz spannend. Keith Lee gegen Austin Theory gewonnen und Xia Li gewinnt gegen Aliyah. Keith Lee angeblich kurz vor einem Push als Monster-Heel im Main-Roster. Ist mir alles egal, solange ich ihn wiedersehe.
Okay, gehe ich mit.
Mag den Kerl so. Das erste Match, Street Profits gegen die Usos, kann man im Endeffekt nicht verkehrt machen, weil das sind die beiden Tag-Teams, vielleicht noch mit den New Day und den War Raiders, die du mit ins AEW-Tag-Team-Roster werfen könntest und sie würden nicht abfallen, sondern sie würden einfach mithalten.
Genau,
es gibt ein kurzes Segment mit Becky Lynch und Bianca Belair. Becky Lynch offensichtlich Heel geworden. Ganz spannend. Rick Books tritt gegen Dolph Ziggler an. Ich mag ja Rick Books, einfach weil er Rick Books heißt. und ein unfassbares Tier ist, gewinnt das Match nach einem Pump-Handle-Slam, der wirklich nicht sehr sauber war. Da muss jemand noch einiges lernen, aber ich freue mich, dass er es darf. Cesaro kämpft gegen Seth Rollins, gewinnt das Ding aber per DQ. Seth Rollins schlägt danach so lange auf Cesaro ein, bis Edge nochmal dazukommt und ihn rettet. Da will man wohl noch ein großes Match herbeirufen. Und das wird nächste Woche stattfinden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar im Madison Square Garden, wo es mal wieder eine SmackDown-Show gibt. Mhm. Wo es Gerüchte gab, dass da sogar der Undertaker auftreten würde. Die wurden aber wieder eingestellt. Und ich hoffe, die lassen sich ein bisschen Zeit, weil das wäre so wieder so typisch. Ja, ich habe gestern meine Karriere beendet. Zeit für ein Return.
Ja, genau.
Genau, das ist alles Backstage ein bisschen. Paul Heyman redet mit Roman Reigns, weil er nicht genau weiß, wo Brock Lesnar sich aufhält. Roman Reigns hat offensichtlich ein bisschen Schiss vor Brock Lesnar, was ich ganz gut dargestellt finde. Kevin Owens macht die KO-Show mit Happy Corbin, nee, Lucky Corbin heißt er, ne? Und Logan Paul. Mhm. Dann gibt es da ein bisschen Schlägerei, da wird wohl auch ein Match folgen. Sami Zayn tritt gegen Dominic Mysterio an, nachdem dieser aber kurz von Rey Mysterio abgelenkt wurde, gewinnt Sami Zayn nach dem Helluva-Kick. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Offensichtlich arbeiten wir auf die Trennung von Dominic und Rey Mysterio hin. Hm. Immerhin hat Sami so nochmal einen Titel geholt. ich scrolle hier so jetzt gerade durch. Jo. Und dann kommt es zum Main Event, nämlich Finn Balor gegen Roman Reigns um den Titel. Wohlgemerkt, Finn Balor hat mal wieder eine Titelchance. Wird allerdings vorher von den Usos attackiert und an den Rippen verletzt, gibt trotzdem Match, gibt sogar ein sehr, sehr gutes Match. Finn Balor ist einfach wahnsinnig gut und Roman Reigns freut sich immer, wenn er so gute Gegner hat. Das macht er richtig gut. Allerdings gewinnt Roman das im Guillotine-Choke. Roman Reigns geht langsam raus aus dem Ring. Man verfolgt ihn noch ein bisschen. Ganz plötzlich wird die Halle rot beleuchtet und man hört einen Herzschlag, bevor sie wieder normal beleuchtet ist. Roman guckt ein bisschen komisch und ja, die Show geht off air. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass wir früher oder später den Demon Finn Balor wiedersehen.
Ja.
Und ich hoffe, also WWE, ihr hört das hier, das weiß ich, ihr müsst das hier hören. Kommt nicht auf die Idee, den Demon verlieren zu lassen.
Der Demon hat noch nie verloren.
Der Demon hat noch nie verloren und er darf nicht jetzt zurückkehren und gleich verlieren.
Jo, das wäre spannend. Aber die eigentlich spannende Frage, die ich dir jetzt nach dieser SmackDown-Geschichte hier stellen möchte und die wirklich einzig wichtige Frage, glaube ich, für uns an dieser Stelle, wird Rick Books seinen Vornamen oder seinen Nachnamen verlieren?
Ich hoffe seinen Vornamen, also ich hoffe ja, dass er seinen alten Namen, weil er hieß ja eigentlich Bugenhagen, dass er den wieder kriegt.
Genau.
Der ist einfach so viel geiler als.
Richtig.
Auch wenn man Books gut rufen kann, ist Bugenhagen so viel geiler.
Genau. Ja, also, dass jemand so lange Vor- und Nachnamen behält, ist schon auch ein bisschen merkwürdig. Das kann nicht lange gut gehen. Also hoffen wir für ihn das Beste.
Genau. Alles in allem fand ich, war das echt eine solide SmackDown-Ausgabe. Irre Star-Power, wenn man sich das mal überlegt. Da ist wirklich niemand dabei gewesen, den man nicht gut. Selbst Baron Corbin hat jetzt irgendwie eine Kurve gekriegt, dass man irgendwie interessant findet, was passiert. Und mit dieser wichtigen Überleitung gehen wir jetzt zu Monday Night Raw, in der es eine. Wie nannten sie es? Moment. Tag-Team-Turmoil geben würde zwischen den Viking Raiders, der Lucha House Party, T-Bar und Mace, die immer noch keinen richtigen Namen haben, Jinder Mahal und wir. Und Mansoor und Mustafa Ali und The New Day. Und AJ Styles und Omos tauchen auch irgendwie noch auf. Und vorher sagen alle, warum sie das Ding gewinnen würden. Und es sind alles tolle Teams, aber es ist halt die erste halbe Stunde, findet halt nur darin statt. Aber irgendwie ist es dann auch noch nicht ganz durch, weil dann irgendwer eingreift, nämlich, genau, T-Bar und Mace machen dann das Match irgendwie kaputt und machen dann alle weg und dann wird das Match abgebrochen und dann wird es später aber nochmal wieder gestartet und dann gibt es aber erstmal eine Pause, dann geht es nämlich erstmal um das Number One Contenders Match zwischen, für den United States Champion Titel zwischen Sheamus und Drew McIntyre, dass Sheamus gewinnt, ist mir inzwischen fast egal. Ich finde es erstaunlich, wie sie es geschafft haben, Drew McIntyre abzukühlen. Mhm. Der muss ganz dringend da weg. Der braucht neue Gegner, der braucht neues Futter. Sarah Schreiber redet mit Rhea Ripley und Nikki Ash ein bisschen. Die kommen dann auch zum Non-Title-Tag-Team-Match gegen die Tag-Team-Champions, wiederum Natalya und Tamina, und gewinnen es nach dem Riptide. Karrion Kross gewinnt gegen John Morrison im Cross-Jacket, weil John Morrison jetzt alleine Moist-TV macht, nachdem The Miz nicht mehr da ist, weil der war eigentlich eingeplant, ist aber dann doch nicht dabei. Genau, Charlotte Flair gewinnt gegen Nia Jax. Das ist noch ganz interessant. Die Woche vorher gab es das Match schon mal. Mhm. Das ist nicht interessant, das ist Standard. Aber ja, da haben sich Charlotte und Nia Jax offensichtlich einen Shootfight geliefert. Da wurde sich richtig wehgetan. Da wurden auch, also ich, bei Nia Jax weiß man ja nicht, ob man jemanden bewusst fallen lässt oder man botcht. Das sah alles wirklich nicht gut aus. Diesmal war es ein normales Match. Am Ende taucht noch Alexa Bliss auf und macht noch ein bisschen Quatsch. Juckt mich alles nicht die Bohne, muss ich leider sagen. Ein 24-7-Match, Reggie gegen Akira Tozawa. Es macht keinen Sinn, diese 24-7-Matches stattfinden zu lassen, ohne dass irgendwas lustig daran ist. Der einzige große Vorteil ist, Drake Maverick war plötzlich wieder im Ring.
Jo, das habe ich auch mitgekriegt.
Und das freut mich, weil ich finde Drake Maverick einfach unfassbar fand. Also das ist ein unglaublich guter Unterhalter und im Ring auch noch richtig stark, dass sie den so wenig nutzen. Ah gut, wem sage ich das? Dann geht das Tag Team Turmoil Match weiter. Bobby Lashley und MVP gewinnt gegen AJ Styles und Omos und sind damit die Number One Herausforderer auf RK-Bro. Und das heißt für mich eigentlich nur, dass man ganz offensichtlich wirklich keinen Herausforderer für Bobby Lashley hat, der wirklich glaubhaft ist und ihn deswegen auf den Tag-Team-Titel losgehen lässt, damit er irgendwie da raus ist. Das ist alles ein bisschen traurig, muss man ehrlich sagen. Und also man muss auch ganz klar sagen, dass SmackDown gerade sowas von die Nummer 1-Show in der WWE ist. Das ist wirklich zum Erschrecken. Also wirklich, sie haben 3 Stunden Raw und das ist die B-Show.
Ja.
Da müssen die 205 6 Stunden lang machen.
Richtig.
So aus Fairnessgründen. Ich will nur noch mal eins loben. Die Lucha House Party hat in der kurzen Zeit, in der sie da war, wirklich wieder gezeigt, dass sie einfach unglaublich gut im Ring sind. Sie einfach nur nicht nur schlecht, sondern gar nicht eingesetzt werden.
Mhm. Ja.
So.
Alles sehr schade, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und mir fällt gerade noch eine News ein, als ich hier so gerade durchgerattert bin. Letzte Woche war es mal wieder so weit, dass Vince so schlecht gelaunt war, dass er die komplette Raw-Sendung zweimal hat komplett umwerfen lassen. Deswegen für letzte Woche Montag waren irgendwie 3 oder 4 Matches angekündigt. Die haben einfach nicht stattgefunden. Da sagt auch keiner was zu. Mhm. Weil Vince es einfach nicht gefallen hat und er gesagt hat, nö, das muss alles anders und hat alles umgeworfen. Und deswegen sind letzte Woche auch solche Sachen wie dieser Shootfight rausgekommen, weil die Leute einfach nicht wussten, was sie machen sollen.
Ja.
Das ist, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die WWE gerade auf ein ganz, ganz schlechtes Ende hinarbeitet, um es mal ganz brutal zu sagen. Weil wenn man sieht, wie positiv die allgemeine Stimmung AEW gegenüber ist und wie mäßig in der WWE alles gerade passiert. So NXT, die immer geliebt werden, die gepusht werden, um die hat man Angst. SmackDown ist so, ja, das geht. Raw ist, was? Das sind 3 Stunden? Das kam mir vor wie 8. Das kann nicht deren Ziel sein.
Richtig, das ist auch irgendwie, als Fan muss man sich da irgendwann verarscht vorkommen. Ne? Das ist das Gleiche wie Sasha Banks beim SummerSlam. Da wird man angekündigt, vielleicht ist man Sasha Banks-Fan, man kauft vielleicht eine Karte, obwohl das Unternehmen seit 8 Tagen weiß, dass sie da auf jeden Fall nicht da sein wird. Und dann, gut, dieses Kurzfristige ist ja auch nichts Neues, aber dass man dann wirklich Matches bewirbt und dann nicht versucht, diese irgendwie stattfinden zu lassen. Das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit und mit Respekt den Fans gegenüber zu tun. Das stört mich gerade einfach sehr. Deswegen finde ich die WWE da gerade in dieser Beziehung richtig doof. Und würde ich nicht irgendwie zwei AEW-Shows gucken, dann würde ich sicherlich auch noch ein bisschen mehr bei SmackDown reingucken. Zumindest gefällt mir das, alles, was ich da so lese und mal so mitkriege, gefällt mir sehr gut. Aber von Raw höre ich eigentlich durchweg so, was man so auch an Twitter-Kommentaren liest, je nachdem, wie ernst man solche Twitter-Sachen nehmen soll. Aber da höre ich eigentlich seit 2, 3 Wochen überhaupt nichts Gutes mehr. Das finde ich sehr schade.
Ja, also man kann es auch nicht aufs Talent schieben, ne? Also ihr dürft nicht vergessen, es sind noch The New Day da. AJ Styles hat gekämpft. Lucha House Party, wie gesagt, die können ja auch irre viel im Ring. So Shayna Baszler war da, aber durfte nicht kämpfen. Karrion Kross gegen John Morrison. Das sind auf dem Papier Matches, die wirklich was können, aber sie werden einfach nicht gelassen.
Ja.
Hm. Seamus Drew McIntyre, 15 Minuten, die mir einfach egal waren, weil warum soll ich das gucken? Juckt mich nicht. Oder auch hier die Viking Raiders, völlig ohne Frage, dass sie, aber T-Bar und Mace, die waren bei NXT so gut. So die Matches, die T-Bar mit, also Dominik Dijakovic war das ja, habe ich vorhin gesagt, kommt bald wieder, Moment. Oh, Namen, ne? Ich hasse das. Das Problem ist, wenn man nebenbei noch liest, liest man so viele andere Namen, deswegen kommt man nicht nach. Seine Matches gegen Keith Lee waren unfassbar. Das waren 4-5-Sterne-Matches, so ungefähr. Und jetzt werden die halt einfach so abgefrühstückt wie Volltrottel. Das nervt.
Hm, das stimmt. Das ist echt schade. So, und das, genau, das sage ich nicht, weil WWE irgendwie, ne, es geht ja jetzt auch, hört man ja mal wieder gerne dieses, der eine basht die anderen und das eine ist nur doof und das andere ist nur gut. Wenn die WWE jetzt so verkacken würde, das wäre, glaube ich, auch echt schade insgesamt für Wrestling, für den Stand von Wrestling, für die Wrestling-Welt da draußen, auch natürlich für alle, die da arbeiten. Das wäre richtig kacke. Also ich würde mir echt mal wünschen, dass sie ihr Shit mal together kriegen.
Ja, es wirkt halt auch wirklich so, als würde sich Vince jetzt komplett im Panikmodus verzetteln, statt einfach mal zu sagen, okay, was lief in den letzten Jahren, was lief nicht? Was war die beste Smackdown-Show, die wir seit 3 Jahren hatten? Mhm. Ach ja, richtig, die bei der Hunter verantwortlich war. Mhm. Vielleicht können wir daraus irgendwas ableiten, aber das wird fürchterlich so schnell nicht passieren, bevor... Ist Vince McMahon eigentlich gegen Covid geimpft? Ja. Sonst würde ich mal darüber fahren zum Husten.
Richtig. Naja. Ach, solange wir Goldberg haben und John Cena. Richtig. Und der Undertaker, den man auch wieder ein bisschen mit Gerüchten ins Spiel bringen kann, ist doch alles gut. Na, mehr brauchen wir
nicht. Du hast, na, Brock Lesnar.
Stimmt. Aber hey, genau, über den sind ja auch anscheinend jetzt 8 Matches angekündigt. Also ich dachte, wir reden über Part-Timer und nicht die Leute, die jetzt richtig aktiv doll im Ring stehen, so mit 8 Matches für die nächsten 2-3 Jahre.
Also 2-3 Jahre, ich war gerade so, was? Der hat 8 Matches dieses Jahr? Das hat er in 10 Jahren vorher nicht geschafft. Ja. Aber gut, über 2-3 Jahre, dann ist das was anderes.
Richtig, genau. Verzeiht mir die ungenaue Angabe, aber ich habe was auf jeden Fall gehört, dass er einen Vertrag über 8 Matches hat und auch über einen längeren Zeitraum. Also den werden wir jetzt wieder öfter sehen. Das heißt, er wird Champion. Sorry, Leute, für den Spoiler. Gewöhnen wir uns schon mal dran. Oder doch nicht? Wir werden sehen.
Ja, aber es ist tatsächlich so weit, ich habe mich dabei erwischt, dass ich mich über Brock Lesnar gefreut habe.
Ja, also natürlich. Ich fand das eigentlich als Überraschung beim SummerSlam, fand ich das auch völlig in Ordnung. Hat mich gefreut, war gut, war durchaus ein bisschen überraschend. Es kommt natürlich immer drauf an, was man macht. Man kann auch einen CM Punk zurückbringen und ihn scheiße bucken. Hat man bisher in seinen Promos und seinem einen Match noch nicht. Wollen wir auch hier gucken? Wollen wir auch hier die Kirche im Dorf lassen? Also bisher war das einfach alles geil. Und nun hoffen wir, dass es auch einfach gut weitergeht. Auch da muss sich die AEW jetzt auch beweisen. Das wollen wir natürlich auch jetzt hier nicht alles zu sehr loben. Die haben jetzt so viel krasse Namen, die haben jetzt ein großes Roster, die haben 2 TV-Shows und ein bisschen YouTube-Kram. Die müssen jetzt auch aufpassen, dass das alles einigermaßen gut wird und man jetzt nicht gleich sagt, hier die ganzen neuen Ex-WWE-Superstars, die kriegen jetzt hier alle krasse Titelchancen, sondern die müssen jetzt auch anfangen, damit gute Geschichten zu erzählen. Und dann werden wir uns sicherlich in 1-2 Monaten darüber nochmal unterhalten, wie es jetzt war.
Das stimmt absolut. Aber nur zum Vergleich. Der größte WWE-Pay-Per-View zuletzt hatte Brock Lesnar an exakt der Stelle, wo AEW jetzt Adam Cole und Daniel Bryan hatte.
Mhm.
So als Überraschung nach dem Main-Event.
Ja.
Das ist schon ein Unterschied.
Richtig.
Ein großer Unterschied.
Ja, ohne Frage.
Aber gut. Ich will trotzdem optimistisch bleiben. Ich glaube, früher oder später wird es bei der WWE einmal richtig rumsen und dann summt das Kätzchen wieder und fährt Ast rein. Und bis dahin müssen wir halt noch ein bisschen durchhalten. Toi, toi, toi.
Genau, dein Wort in Vincents Ohr. Schauen wir mal.
Da muss ich lauter sprechen, glaube ich.
Ein bisschen.
Sehr gut. Ja, aber ich glaube, dann haben wir es für diese, ja, irgendwas, also zwischen deiner letzten Nachricht und dem hier liegt ja nicht mal eine Woche. Es lohnt sich, bei uns Patrone zu sein. Da tauchen total manchmal so Überraschungsformate auf, die sich auch lohnen zu hören. Ich kann das immer wieder nur betonen.
So sieht's aus. Besser hätte ich es nicht sagen können.
Ja, stimmt, sonst wäre es auch Eigenlob gewesen. Ich mach das alles du.
Irgendwas riecht hier jetzt ganz komisch, ich weiß auch nicht. Lass uns das lieber schnell beenden.
Ja, machen wir. Ja, von daher bedanke ich mich bei dir fürs Dabeisein, mich durch All Out führen. Und Gott, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es hieß. All Out ist richtig.
Richtig, All Out, genau. Übrigens auch nochmal, das haben wir gar nicht gesagt, aber das WrestleMania der AEW.
Ja, stimmt. Das muss man auch dazu sagen.
Richtig. Und jetzt natürlich wisst ihr, wie alles ausgeht. Und natürlich hört ihr auch immer unseren Podcast bis zum Ende. Aber sowas kann man immer wunderbar über Fight TV sich angucken, wenn ihr nicht wisst, wie ihr an das gute Zeug rankommt.
Genau, das funktioniert. Wahrscheinlich. Gut, dann, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir fürs durchs WrestleMania der All Elite führen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder.
So sieht's aus. Ebenso das Gleiche für dich und für alle anderen da draußen ein dezentes Yes, 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 yes. Yes.
Genau. Yes. Und während er Yes, yes ruft, yes. Yes. Bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Yes. Und yes. Yes. Fühle mich gar nicht abgelenkt. So ist das also, wenn ein Zweijähriger hinter dir steht und vor sich hin brennt.
Yes.
Und da es gerade relativ aktuell ist, A, lasst euch impfen, B, geht wählen und C, wählt keine Nazis. Horido, bis zum nächsten Mal.
Hallo, liebe Baby. Hörer, das Podcasten ist teuer. Wollt ihr uns unterstützen? Hab ich eine Idee. Es gibt da so eine Seite, die heißt Patreon.com.